Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Piratencast. Dieses Mal mit einer Sonderfolge zu unseren beiden Anfragen zur IT an Dresdner Schulen und in der Verwaltung mit Sandro und Marcel. Hallo!
Einen schönen guten Tag. Hallo, der Sandro hier.
Hallo, Marcel hier.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende. Die Häuser denen, die drin wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Ja, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wer ihr eigentlich seid und warum ihr hier seid?
Ich bin Marcel Hoffmann oder auch Nack genannt und ich führe mit Sandro seit vielen, vielen Jahren Mindtest-Projekte durch. Was Mindtest ist, erzählen wir, glaube ich, danach noch ein bisschen genauer.
Genau, und ich bin der Sandro, gemeinsam mit dem Nack mit diesem Projekt unterwegs und nebenher arbeite ich noch so ein bisschen als Lehrer an der Freien Schule hier in Dresden.
Genau, und ihr seid ja jetzt mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Fragen zur IT an Dresdner Schulen auf uns zugekommen, ob wir da nicht zusammen eine Anfrage stricken können und wie seid ihr denn da eigentlich auf die Idee gekommen?
Das fing damit an, dass wir für die Stadt einen Workshop, also mehrere Workshops über die vielen Jahre hinweg durchgeführt haben, nämlich im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung. Und in diesem Verlauf sind wir immer wieder in Schulen gelandet und saßen dann plötzlich in einem Klassenzimmer. Und bei den Vorgesprächen haben wir bereits festgestellt, okay, irgendwie die Hardware der Schulen zu nutzen ist schwierig, da irgendwie Software zu installieren ist schwierig, das Netz ist schwierig und irgendwie ist alles schwierig. Deshalb haben wir angefangen, unsere eigene Technik in die Schule mit so reinzukarren. Das hieß dann manchmal halt irgendwie 10, 15 Laptops einzupacken, Netzteile, Stromverteiler, Beamer, einen eigenen Router, um ein eigenes WLAN-Netz aufzuspannen und alles selber zu machen.
Mhm. Vielleicht noch so ein bisschen als Kontext, was wir da eigentlich in den Schulen tun und das vielleicht ein bisschen noch ein bisschen plastischer zu machen. Also wir führen seit vielen Jahren Kinder- und Jugendprojekte durch, Medienprojekte durch, hauptsächlich mit dem Spiel Mindtest. Mindtest ist, vielen ist Minecraft bekannt und Mindtest ist im Prinzip die Open-Source-Variante davon. Hat ein Sandbox-Game, ein großes Spiel, mit dem man ganz schön lustige Dinge bauen und basteln kann, was sich wunderbar eignet, um es pädagogisch einzusetzen. Und daher sozusagen auch dann in der Kinder- und Jugendbeteiligung, wo es eben um solche Projekte geht, wie Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei irgendwie Stadtteilgestaltung oder bei Projekten, wo ganze Landstriche irgendwie umgebaut werden sollen und so weiter. Und da nach der EU-Kinderrechtsvorgaben müssen Kinder und Jugendliche beteiligt werden. Und die klassischen Formate in den letzten Jahren waren halt irgendwie mit Lego was bauen, irgendwie was basteln, was zeichnen und so weiter. Und da gibt es ja durchaus eine etwas modernere Form davon, die zusätzlich natürlich dazu irgendwie gepackt werden können. Und da kam wieder ins Spiel. Und wir machen halt solche Projekte wie halt die Stadt der Zukunft bauen oder halt Orte, die sozusagen jetzt neu gebaut werden sollen, sozusagen umbauen direkt und dabei die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sozusagen anzunehmen.
Um vielleicht mal ein paar Eckpunkte zu nennen, ne? So Masterplan Prolis war zum Beispiel ein Projekt, der neue Annenfriedhof, die Gestaltung des neuen Annenfriedhofs war ein Projekt.
Das blaue Band.
Das blaue Band, genau. Dann gab's noch was. Ach, der alte Leipziger Bahnhof. Das war das umfangreichste, was wir bisher gemacht haben. Genau. Ja, das waren so die Dinge, die wir für die Stadt Dresden sozusagen durchgeführt haben. Genauer gesagt für die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Dresden.
Genau, und dann waren wir in diesem Kontext sozusagen in irgendwelchen Jugendhäusern unterwegs, irgendwelche Gruppen, die draußen rumspringen, aber eben auch in Schulen, die dann irgendwie dort Anrainer waren und haben dann dort gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen halt sozusagen diese Projekte durchgeführt.
Und nur um nochmal das vom Projekt kurz zu erklären, ne? Wir reden hier immer von maximal 2 Tagen, meistens war es eigentlich nur ein Tag, eine Klasse. Und das sind dann meistens immer so 6-7 Stunden gewesen, inklusive halt Pausen. Also kein riesengroßer Aufwand, ne? Aber trotzdem mussten wir halt sehr, sehr viel vorbereiten und mitbringen, weil das halt so flexibel in der Schule gar nicht umzusetzen war.
Genau, und so die Momente, wo wir gesagt haben, was ist denn hier eigentlich los, waren dann eben schon im Vorgespräch, wo wir gesagt haben, naja, wir haben hier eigentlich eine kostenfreie Software, die auf allen möglichen Systemen läuft. Könnt ihr das bitte einfach mal irgendwie auf die Schulrechner kurz mal draufwerfen?
Ihr müsst das nicht mehr installieren.
Ja. Ne?
Also
ja. Ja. Und wir haben auch gesagt, ja, wir bringen das selber mit auf den USB-Stick. Oh, geht überhaupt gar nicht. Und dann natürlich haben wir gesagt, okay, wir hätten auch einen Server da draußen im Netz stehen, auf den könnten wir alles vorbereiten. Wir müssen uns dann darauf verbinden mit dem Programm. Was, jetzt hier noch irgendein extra Port öffnen oder irgendwas? Also ging überhaupt gar nichts rein. Und was uns dann, glaube ich, eher so gedacht hat, boah, hier läuft aber echt was schief, ist tatsächlich eher die Rolle und Funktion der sogenannten PITCOs, ja, also der pädagogischen IT-Koordinatorinnen an jeder Schule, die eben meistens fachlich nicht ausgebildet waren, wirklich dort wirklich zu koordinieren und dann eher gesagt haben, also ich fasse hier gar nichts an. Also das selbst na, die...
Da gibt es so drei verschiedene Rollen, finde ich. Ja? So, das sind die einen, die Sandro gerade vorgestellt hat, von wegen, ich habe keine Ahnung oder ich möchte da jetzt nichts falsch machen und traue mich da nicht so richtig ran. Die zweiten sind, ich habe Ahnung von IT und ich kann das, aber Kommunikation mit Verwaltung ist halt schwierig und es ist einfach nicht eindeutig, was ich darf oder was nicht. Und die dritte Position ist dann so, ja, ich mache schon was so und ich gehe auch gern mal da ein bisschen drüber hinaus, aber Verwaltung gibt dann hin und wieder mal ein Problem von sich und sagt, das darfst du eigentlich gar nicht.
Ja, also wir hatten dann so Fälle, wo wirklich Leute, die wirklich vom Fach waren, die wir genau wüssten, wir wollten einfach nur einen Port für ein paar Stunden irgendwie frei haben, damit wir unseren Server erreichen können, was nun wirklich sicherheitstechnisch nun wirklich gar kein Problem ist. Und die gesagt, nein, ich fasse hier überhaupt gar nichts an. Ne? Also die auch schon eher so im vorauseilenden Gehorsam gesagt haben, nee, also hier werde ich sozusagen mir keinen Stress einhandeln und dort mich mit irgendjemandem anlegen oder sowas.
Ne? Das ging dann so weit, dass wir angefangen haben, uns mit der IT-Eigenbetrieb Dresden auseinanderzusetzen. Also wir haben selber bei denen angerufen und sie darum gebeten, diesen Port freizuschalten. Das war dann erstaunlicherweise auch gar kein Thema. Dort haben wir dann zum Beispiel auch sowas erfahren, dass es Koordinatoren gibt innerhalb dieses Dresden-IT damals, wo eine Person sozusagen für mehrere Schulen als Ansprechpartner da ist. Ja. Das wussten die Schulen nur nicht.
Okay, also die gab es.
Oder gibt es noch, keine Ahnung.
Die gibt es und die Schulen werden nicht darüber informiert und müssen selber auf die Idee kommen, nachzufragen. Verstehe ich das gerade richtig?
Ich weiß nicht, also ich kann nicht aus Sicht einer Schule sprechen. Nur das sind unsere Erlebnisse und unsere Erfahrungen, die wir so widerspiegeln können. Okay. Und die PITCOs und die Schulleiterinnen, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns so zurückgemeldet, das wusste ich nicht. Und es gibt auch eine Schule beispielsweise, die sich in den Jahren gegründet hat, wo wir einen engeren Kontakt hatten, die vom Eigenbetrieb IT aufgefordert wurde, einen PITCO zu nennen. Ja. Die mussten halt immer von wenigen Stunden einen PITCO nennen, wer das jetzt macht. Das war dann eine Lehrerin, ja, das war aber keine Informatiklehrerin. Die Dame war Deutschlehrerin. Die hat das gemacht, weil sie einfach irgendwie sich noch am fittesten dafür fühlte und ihr Mann in der IT arbeitet, ne? Oh Gott. Und sie hat sozusagen das kürzeste Strohhalm gezogen.
Mit der Situation. Ja, und dann aber noch der Klassiker. Also auch Informatiklehrerinnen sind grundsätzlich jetzt nicht unbedingt geeignet, um dort irgendwie ein PITCO zu sein, ja? Also nur weil du irgendwie auch mit IT sozusagen im pädagogischen Bereich arbeitest, heißt das noch lange nicht, dass du in der Lage bist, irgendwie die IT-Systemadministration irgendwie von der Schule im Blick zu behalten. Das sind völlig verschiedene Arbeitsfelder. Und das einfach zu sagen, du machst doch eh was, du sitzt doch eh viel vom Computer, also kannst du das auch mitmachen. Naja, so läuft es ja dann in irgendwelchen Stunden, irgendwelchen Konferenzen.
Ja, aber praktisch bringen und vielleicht ein ganz klein bisschen Coden bei und dann soll die netzwerken.
Genau, ne? Und das sind wirklich ganz verschiedene Arbeitsgebiete und nur weil du halt irgendwie das Label hast, irgendwie Infolehrerin zu sein, dann kriegst du das auch mit aufgebunden und dementsprechend ist auch die Motivation und vor allem auch die Ressourcen. Es werden keine Ressourcen dafür wirklich frei an Stunden, weil die eigentlich zentrale Aufgabe, wenn man da reinschaut, was eigentlich für was PITCOs mal geschaffen worden waren, im Prinzip die Transferleistung, die Übersetzungsleistung zwischen Nutzerinnenansprüchen und technischen Support. Das heißt, eigentlich müssen die Leute jetzt auch nicht so zwingend krasse Ahnung von der Materie haben, aber sie müssen diese wirklich rein sprachliche Übersetzungsleistung in beide Richtungen leisten können. Und wir wissen ja, also wenn irgendwie Nerds miteinander sich unterhalten, dann versteht ein Außenstehender überhaupt gar nichts. Und wenn Lehrer sich untereinander unterhalten, da denken Trainer auch alle irgendwie, ja, also und genau diese Übersetzungsleistung zu leisten, das war die Aufgabe von PITCOs. Und da einmal zu sagen, na komm, das macht die Infolehrerin mit, also das kann einfach so überhaupt gar nicht funktionieren. Da müssen dezidiert wirklich Stunden freigemacht werden, um das wirklich leisten zu können, müssen Fortbildung her, müssen irgendwie Ausbildung her von den Leuten und so weiter.
Und die Realität sieht halt momentan so aus, dass wir in Schulen mittlerweile Tablets, Laptops haben, die von diesen PIT-Crews supported werden sollen. Das heißt, irgendwie mal eine Installation, mal ein Update gemacht werden soll. Das war für viele von denen, oder mit den meisten, mit denen ich gesprochen habe, vor Corona noch gar nicht so ein Riesenthema. Also das haben die gemacht, das war nicht auch nicht cool, aber das war okay, das haben die noch gewuppt bekommen. Aber seit Corona und verschiedenen Fonds und Unterstützungsmaßnahmen durch den Bund und durch die Länder ist halt der Technikfundus in den Schulen extremst angewachsen. Und plötzlich hast du halt nicht nur 20 Laptops, sondern 200. Hm. Deine Arbeitsstunden sind aber gleich geblieben. Und das Personal dafür ebenso. Ne? Also da ist halt immer noch einer, der für 20 Laptops früher vor 3 Jahren zuständig war, der ist jetzt halt für 200 zuständig.
Ja, und im Zweifel immer noch eine Person, die für nichts ausgebildet ist in der Richtung, sondern zum Beispiel eine Deutschlehrerin.
Im schlimmsten Fall, ja.
Ja.
Genau. Na, und um sozusagen ein bisschen in den Kreis sozusagen zu schließen. Und deshalb nach den ersten Versuchen, wir haben gesagt, ja, machen das hier bei euch, wir gehen mit einem IT-Eigenbetrieb irgendwie ins Gespräch, mhm. was aber alles nicht wirklich sinnvoll gefruchtet hat. Jetzt sind unsere Projekte eben so, dass wir mit Sack und Pack komplett an einen Ort gehen, der alles hat, der die irgendwie die Endgeräte ja. hat, der ein Netzwerk hat, der Internetzugang hat, der alles vor Ort hat. Und wir rücken mit dem komplett identischen Setup nochmal an, mit unseren ganzen Laptops, mit dem eigenen WLAN, am besten auch mit dem eigenen Netzzugang. Nee, Quatsch, den kriegen wir meistens ja gar nicht so sehr, sondern wir nehmen einfach einen eigenen Server noch mit. Ja. Also klar, weil dann wissen wir, darauf können wir uns verlassen, das kann man einfach machen. Aber so ein Schwachsinn, und wenn man sich dann noch den Blödsinn irgendwie vorstellt, dass wir für den, ne, wir würden ja als Referentin einfach irgendwie mit Rucksack einfach ankommen, aber jetzt mit dem Ding fahren wir halt immer jetzt irgendwie mit einem Taxi und irgendeinem Transportservice, was dann wiederum Kosten sind für die Stadt. Also, weil das stellen wir natürlich in Rechnung. Und so ein Blödsinn, wir haben eigentlich alles vor Ort und bringen alles nochmal mit hin. Also, völliger Blödsinn.
Ja, Blödsinn trifft das sehr, sehr gut. Kein Wunder, dass das jetzt bei euch sehr, sehr viele Fragen aufgekommen sind, die wir auch ein bisschen geclustert haben, beziehungsweise ihr habt die erstmal geclustert und ich habe dann 2 Anfragen ein bisschen draus sortiert. Wollen wir da vielleicht mal ein bisschen noch auf die Anfrage selber eingehen, nachdem wir jetzt gelernt haben, ja, was ihr eigentlich für einen katastrophalen Zustand vorgefunden habt in der Schule?
Ja, sehr gerne.
Ja, also, vielleicht ganz kurz zur Erklärung Anfrage. Was ist eine Anfrage? Wohin stellen wir die und was soll das alles bringen? Also, ihr wollt ja vor allen Dingen, dass wir mal drüber reden als Gesellschaft und nicht nur Politik, dass da einfach ganz viel im Argen ist. Uns ging es auch ein bisschen, dass wir jetzt auch Antworten von Oberbürgermeistern in erster Linie haben, dass wir überhaupt wissen, an welchen Stellen können wir jetzt sinnvoll dann daraus Anträge machen, dass sich vielleicht was verbessert. Und ja, das so als Konzept. Anfrage ist erstmal nur, dass wir Antworten kriegen auf ja euren Fragenblock. Was gibt es überhaupt? Zum Beispiel, wie viele PIT-Crews müsste es geben? Wie viele NutzerInnen hat so eine Schule? Wie viele gibt es insgesamt? Welche Kosten entstehen überhaupt? Weil es wird die ganze Zeit gesagt, wir haben zu wenig Geld, aber wir wissen nicht, wie viel es kostet. Das ist dann immer schön, so im Vergleich zu sagen, es ist zu viel. Ja, das vielleicht so ein bisschen als Erklärung, das ist eine Anfrage, deshalb stellen wir das. Und ja, wir haben jetzt 2 Anfragen gestellt. Einmal zu dem großen Block IT, dann IT sind beide zur IT an den Schulen und dann viel parallel, aber noch ein bisschen extra zur IT in der Verwaltung. Gehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen näher drauf ein. Jetzt sind wir so schön bei der Schule. Und wir haben hier relativ viele Fragen zur Software, Hardware und zum Personal. Wie seid ihr denn da eigentlich so drauf gekommen zu den Sachen, erstmal das so zu clustern und dann mit der Software, weil ihr seid ja nicht mal bis zur Software gekommen, so wie ich das richtig verstanden. Also die Hardware habt ihr noch gesehen, die durftet ihr nicht nehmen, weil ihr nicht ran durftet.
Mhm.
Aber das ist ja sogar ein bisschen unser größter Fragenblock und ein paar sind so offensichtlich. Wie gibt's überhaupt Konzepte für einen Einsatz von freier Software? Weil, naja, das habt ihr vielleicht noch gehört, aber wie seid ihr da überhaupt auf eure Fragen gekommen? Das fand ich ganz spannend, weil ihr konnt ja gar nicht damit arbeiten.
Also es fing damit an, dass wir, wie wir bereits erwähnt hatten, Vorgespräche in den Schulen hatten.
Mhm.
Da saßen wir dann auch mal an den Schulrechnern und haben geschaut, was geht und was nicht geht.
Okay.
Das heißt, wir konnten auch mal ein Stückchen Software sehen. Das das Stückchen Software, was wir gesehen haben, hat mich persönlich eher gegruselt. Also, es ist halt Windows, ne?
Mhm.
Und es ist halt ein komplettes Windows-Ökosystem, in dem wir uns da bewegen. Und das ist etwas, was mir große Sorgen macht. Und da sind dann Fragen aufgekommen. So, wir haben alle Fragen aufgeschrieben, völlig ungefiltert, haben das erstmal nur so für uns formuliert und haben dann geschaut, welche Fragen doppeln sich, welche Fragen sind für uns relevant, welche nicht. Und wie kann man das besser gliedern? Weil wir gemerkt haben, oh, das sind ganz schön viele Fragen. Und dann kamen wir halt zu dieser Gliederung, okay, das eine ist irgendwie Software, ne, so, das ist irgendwie schon wichtig, darüber zu sprechen und darüber Fragen zu stellen, weil wir es einfach nicht verstehen oder Dinge da verändern wollen, verbessern wollen, möchten. Aber dafür müssen wir erstmal Dinge wissen. Das andere war dann halt Hardware und Personal.
Jetzt können wir vielleicht die Blöcke ja doch mal ganz kurz nochmal so durchgehen. Innerhalb der Software gibt es zum einen erstmal diese ganze, was fangen wir jetzt irgendwie mit diesem Windows-Ökosystem an, Bereich und dann der gesamte Weiterbildungsbereich. Ne? Also die zentrale Frage ist erstmal natürlich, welche Software werden überhaupt erstmal eingesetzt, ja? Und was kostet das Ganze? Ne? Also gibt es ja verschiedene Modelle, wie sowas kosten kann, aber das, worüber die Firmen in der Regel natürlich Geld machen, sind natürlich irgendwie die Wartungsverträge bzw. die Lizenzen, die jährlich dann irgendwie neu angekauft werden müssen, sei es nur pro Schülerin, sei es pro Schule und so weiter. Einfach dort erstmal eine Übersicht zu haben, weil die gibt es in dieser Form, sagen wir unserer Recherche nach, einfach überhaupt
nicht. Dann gerade Microsoft bietet ja auch ein paar verschiedene Pakete an, was haben wir da überhaupt?
Und so weiter. Ja. Ne? Dort einfach mal einen Überblick zu haben, dass wir wissen, wovon wir eigentlich dann reden und dort vielleicht auch klar sagen zu können, ja, für dieses Konzept ist das vielleicht eine gute Wahl oder eben hier sollte man nochmal irgendwie genauer hinschauen. Da kommen wir natürlich ganz automatisch darum, dann eben zu fragen, naja, aber für viele Dinge ist möglicherweise freie Software auch völlig in Ordnung für das, was man auch pädagogisch sozusagen dort damit mit den pädagogischen Zielen sozusagen irgendwie verbinden kann. Da braucht es möglicherweise überhaupt gar nicht diese Konzepte irgendwie von einer professionellen Firma da irgendwie das machen zu lassen, ne? Und einer kommerziellen Firma. Also diese grundsätzliche Frage, gibt es überhaupt Ideen oder Studien oder Vorüberlegungen dazu, freie Software überhaupt einzusetzen? Ne? Das ist ja nur weltweit auch schon an vielen Bereichen, wo das eigentlich gemacht wird, wo zumindest Parallelstudien betrieben werden und gesagt wird, naja, für die und die Bereiche können wir das uns durchaus vorstellen, hat die und die Vorteile und Nachteile. Ne? Auch schön hin und her, wenn wir uns München angucken und so weiter. Ne? Also gibt es auch ein spannendes Bereich, was man sich politisch auf jeden Fall auch gut anschauen kann. Mhm. Und was hinter diese ganzen erstmal nur erstmal ein bisschen aufklärerischen Aspekt ist, ist natürlich eher wirklich der politisch brisantere Bereich, nämlich wie weit sind wir denn dann als Schule, als Bildungsträger irgendwie auch abhängig von diesen Firmen, nämlich das, was sie da wirklich auch uns zeigen, wirklich fachlich auch wirklich auch anbieten. Na, es gibt pädagogische Ziele und die müssen nicht immer deckungsgleich sein mit denen, was die Softwarefirmen uns anbieten. Wenn wir da aber einmal drin sind, dann verändern sich erstaunlicherweise manchmal auch die pädagogischen Ziele und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck irgendwie von freier Bildung, na, oder von einem freiheitlich-demokratischen irgendwie Grundordnung, die sagt, hallo, wir haben hier eine Idee und dann schauen wir uns, wie wir sie umsetzen und nicht das, was der Markt uns bietet, werden wir einfach dann machen wir halt das, weil halt nur das da ist.
Es ist auch völlig inakzeptabel zu sagen, ja, da draußen ist sowieso immer Microsoft und auf irgendwelchen Ausschreibungen für offene Stellen oder so steht sowieso drauf, ja, du brauchst Office-Kenntnisse, Microsoft-Office-Kenntnisse beispielsweise noch. Das hat nichts mit Informatik zu tun. Auch nichts mit mit der Bildung in der Informatik. Ne? Also die Software ist das eine, das Wissen ist das andere. Und zu sagen, okay, es gibt halt mehr als nur Microsoft, Google und Apple oder weitere größere
Tech-Firmen. Ja, aber Apple wird ja auch schon nicht gesprochen. Also andere Bausteller, aber es ist ja eigentlich Microsoft-zentriert. Wenn ich mich so ein bisschen umgucke bei mir, so
weiß also, ich da so. Ja, bei Desktop-Rechnern hast du recht, aber in Schulen werden zum Beispiel wenn sie Tablets benutzen, nutzen sie fast ausschließlich iPads.
Und da ist es wieder sehr spannend, was sind da für Großverträge hinten, weil die Stadträtinnen bekommen auch iPads, ob sie wollen oder nicht. Mhm. Das ist dann die Frage, wie hängt das wieder zusammen?
Und da kann man halt gut auch mal in Frage stellen, ja, muss man in solche Unternehmen noch Geld reinwerfen oder möchte man wirklich seine Kinder in solche Abhängigkeitsverhältnisse führen? Oder möchte man Kinder nicht lieber so bilden, dass sie sich selber, dass sie frei aufwachsen, so dann selber, wenn sie alt genug sind, entscheiden können, ob sie ein iPad brauchen oder nicht. Aber wenn man das bereits zur Vorgabe macht, wenn man Kinder bereits in der ersten Klasse, in der zweiten, dritten Klasse irgendwie vor einem Microsoft-Produkt setzt, dann wird man es selbst als Elternteil, und das erlebe ich ja auch gerade, schwer haben, sein Kind plötzlich davon zu überzeugen, ja, guck mal, das ist freie Software, aber das sieht ganz anders aus als in der Schule. Guck mal, das geht gar nicht so wie in der Schule, das ist bestimmt kaputt. Das ist nicht kaputt, das funktioniert genauso richtig. Aber es funktioniert halt etwas anders. So, wir lernen halt nur noch, wie man Klicks ausführt. Wir lernen aber nicht Funktionsweisen.
Genau, das ist das richtige Stichwort, um irgendwie zu lernen, wie funktioniert eine Textverarbeitungssoftware. Muss ich kein Microsoft-Produkt oder ein Apple-Produkt nehmen, sondern dort wäre es eigentlich gerade wichtig. Das heißt ja nicht, irgendwie diese Form komplett auszuschließen. Na? Aber es geht darum, die Konzepte dahinter zu verstehen und jungen Menschen beizubringen, um dann zu sehen, jetzt kann ich aber beliebige, jetzt kann ich von der Firma oder von dieses Softwareprodukt nutzen oder dieses Produkt nutzen. Und wenn ich jetzt nur auf eins ausgebildet werde, werde ich immer auch das für das Bessere halten. Also es ist in der Psychologie auch schon gut untersucht, nennt sich Child Phenomenon. Das heißt, das, mit dem ich groß geworden bin, ne, das werde ich immer, egal ob es technisch stimmt oder auch nicht, werde ich immer für das bessere System halten. Also wir alle kennen irgendwie dieses wunderbare Phänomen, der Bluescreen unter Windows. Mit dem sind wir groß geworden. Das heißt, wenn der auftritt, wissen wir, ich mache einen Reboot. Tritt sowas Ähnliches unter Linux zum Beispiel auf. Oh mein Gott, das geht ja nie. Ich habe immer gewusst, das geht überhaupt gar nicht. Weil wir einfach nicht gewöhnt sind, sozusagen mit diesen Fehlern einfach umzugehen, weil wir nur das eine kennen. Ja? Also das ist gut untersucht. Und dementsprechend sollten wir natürlich irgendwie in der Bildung darauf achten, dass wir eben nicht nur auf ein Produkt hin irgendwie ausbilden, sondern tatsächlich auf die Funktionsweise, auf die Idee, was möchte ich eigentlich machen? Also dahinter steckt einfach wirklich die Idee von Autonomie gegenüber Technik. Wir alle sind abhängig von Technik, ohne Frage, das war Menschheit schon immer, aber wir sollten versuchen, so viel wie möglich irgendwie auch noch Freiheitsgrade, die wir da drin finden können, irgendwie auch noch gerade in der Bildung irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ja?
Und jetzt spanne ich den Bogen noch ein ganz kleines bisschen weiter. Mittlerweile ist KI in unser aller Alltag eingezogen, ne? Wobei Begriff KI immer so ein bisschen schwierig ist, ne? So ist ja ein bisschen umgangssprachlich geworden. Und wenn man beispielsweise jetzt solche Tools wie ChatGPT nutzt und dort eine Frage formuliert, wie bekomme ich den Blocksatz hin? Microsoft Office oder LibreOffice, wo auch immer, ja? Aber man versteht gar nicht, dass es ein Blocksatz ist. Also man kennt diesen Begriff Blocksatz nicht. Dann wird es relativ schwer sein, ChatGPT zu fragen, weil ChatGPT kann halt nur so gut antworten, wie du auf Fragen stellen kannst. Und gerade solche simplen technischen Funktionsweisen und Fragen kann ChatGPT meiner Erfahrung nach relativ gut beantworten, ne? Also ich nutze das gerne, um halt solche kleineren Dinge zu fragen, ne? So, wie war das nochmal? Das habe ich vergessen. Kannst du mir nochmal ganz kurz helfen, wie dieser Befehl war? Das war so. Alles klar. Wo muss ich nochmal klicken? Ach, das war so. Danke. Cool. Aber wenn wir halt den Kindern das gar nicht beibringen, wie das heißt und wie das benutzt wird und wie das funktioniert, dann können sie mit solchen Tools später auch gar nicht erst umgehen.
Genau, das wäre sozusagen innerhalb der Software, im Softwarebereich sozusagen der ganze Lizenzen und Wartungsverträge und Firmen und Monopolisierung und sowas in der Bildung. Der zweite große Teil, den wir hier in verschiedensten Fragen abgebildet haben in der Anfrage, ist, wie funktioniert denn eigentlich die Weiterbildung? Denn was nützt uns all die Hardware oder vielleicht auch bessere Software, wenn wir keine Leute haben, die fähig sind, die A zu benutzen und B noch darin geschult sind, dieses Wissen auch zu transportieren und bei jungen Menschen irgendwie damit auch sie darin auszubilden.
Bestes Beispiel, ganz kurz, um einzuhaken, es gab in den vergangenen Jahren mehrere Klassen und auch Lehrerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die davon berichtet haben, wir haben jetzt eine digitale Tafel. Vor ein paar Jahren war das voll der Hype. Jetzt gerade nimmt das ja wieder ab. Das ist ja cool, aber wir benutzen das gar nicht. Oder wir benutzen das maximal, um mal ein Video zu schauen. Aber ansonsten, so richtig benutzen tun wir das nicht, weil meine Lehrerin weiß nicht, wie das geht. Oder das Netzwerk spinnt oder diese Software spinnt. Und kein Mensch weiß, wie das richtig funktioniert. Oder kaum jemand. Ne? Es gab damals zwar Weiterbildungsangebote für diese digitalen Tafeln, die waren halt so begrenzt von der Anzahl her, dass es einfach nicht flächendeckend funktioniert hat. Und am Ende standen die halt nur rum oder wurden häufig auch nur als simples Abspielgerät benutzt. Das ist aber nicht das, was die alles können. Also die können ja so unfassbar viel, aber es wurde halt gar nicht richtig benutzt.
Ja. Und da wäre auch nochmal, ne, wenn man es anschaut, unsere Fragen gehen dann in die Richtung, ne, welche verpflichtenden Weiterbildungen gibt es, wer ist überhaupt dafür zuständig, die Weiterbildung zu organisieren, welche Verwaltungsschriften sozusagen regeln überhaupt die ganze Weiterbildung und wie wurden die überhaupt genutzt in den letzten Jahren. Das zielt alles darauf, um eigentlich das, wo wir so einen kleinen Blick reingehabt haben, wo wir befürchten, dass es wirklich auch der große Blick ist, nämlich, dass wir, wie wir das kennengelernt haben, wenn eine neue Tafel da ist, neue digitale Tafel, dann gibt es dann Einführungsworkshop innerhalb der Schulkonferenz, wo alle Pädagogen zusammensitzen irgendwie zu, weiß nicht, wie viel zig da zusammen. Vorne steht ein IT-Mensch, der innerhalb von einer halben Stunde, vielleicht eine ganze Stunde mal diese Tafel vorstellt.
Ja, und danach Frontalvortrag, kein Workshop. Genau. Ja, ja. Und dann
wir sind im deutschen Bildungssystem, natürlich ist es frontal.
Nur weil du so schön Workshop gerade gesagt hast,
Ja, im besten Falle noch ein Workshop, aber wahrscheinlich nur frontal vorn. Und da wissen wir alle, also kenne ich ja aus der Praxis heraus, dann sitzen alle da, korrigieren ihre Arbeiten nebenher und vorne kaspert ein Typ rum, der anderthalb Stunden irgendwas erzählt zu der Tafel. Und danach taucht er nie wieder auf. Die
Person, die es interessiert hätte, war krank.
Genau. Also dort einfach auch wirklich andere Konzepte, die ja nur wirklich nie neu sind, irgendwie zu machen. Dass ich natürlich Multiplikatoren brauche. Ich brauche nie vor 50 Leuten erklären, wie eine Tafel funktioniert. Ich muss es 5 Leuten erklären, die es dann im pädagogischen Alltag den anderen Stück für Stück wieder in kleinen Häppchen wie immer wieder beibringen, die auch kontinuierlich weitergebildet werden.
Und das nicht nur auf Lehrerinnenbasis. Ne? Also es gibt Schulen, die Scouts ausbilden bei ihren Schülerinnen. Also wo Schülerinnen sozusagen gewisse Supportaufgaben übernehmen, um halt Lehrkräfte oder die gesamte Schule, also es geht ja nicht nur um die Lehrkräfte, es geht ja auch, man muss immer mal größer denken, es geht ja auch um die Eltern, es geht auch um die Schülerinnen, es geht auch um die Gäste und extern, alles, was in die Schule reinkommt, da sitzen ja nicht nur Lehrkräfte, die sozusagen als Scouts ausgebildet werden und dort mit unterstützen können. Schülerinnen, die sich für IT beispielsweise auch interessieren und das gerne verteilen möchten. Und auch eine Schülerin kann vor einem Lehrer oder zwei Lehrerinnen stehen und ihr denen erklären, wie diese digitale Tafel funktioniert. Auch das ist völlig legitim.
Tja, und da sind wir natürlich bei dem Grundproblem in der Pädagogik schon seit vielen Jahrhunderten, dass sich natürlich gerade Pädagoginnen am schlechtesten belehren lassen und erst recht nicht von Schülerinnen, die sich ja eigentlich belehren sollen und unterrichten sollen. Das fällt weiterhin Pädagoginnen noch wahnsinnig schwer und auch dort muss grundsätzlich auch jetzt ein bisschen als ab von der IT, aber auch da müssen sozusagen muss auch ein Wandel auch in der pädagogischen Arbeit hin, weil wer sind denn die Expertinnen im Netz? Wer hat denn Ahnung von Social Media? Wer hat denn Ahnung? Also das sind doch die jungen Menschen, die irgendwie 2/3 ihrer Tageszeit irgendwie dort drin verbringen. Und da müssen wir natürlich als Pädagoginnen anerkennen, dass da eine Expertise da ist. Natürlich, wir als Menschen, die schon ein bisschen länger auf dieser Kugel herlaufen, sind dafür zuständig, ihnen dann so ein bisschen die Metaebene bei jetzt irgendwie nochmal aufzuzeigen und sagen, naja, guck mal, dafür ist das und es gibt auch noch andere Dinge und so weiter, das einzuordnen, zu clustern, zu sortieren. Das ist pädagogische Arbeit. Aber die jungen Menschen sozusagen wirklich als Expertinnen nämlich aus dem Netz ernst zu nehmen, das ist tatsächlich noch was, wo auch definitiv Schule und mit ihrem pädagogischen Bildungssystem auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial hat. So.
Und jetzt muss ich eine Lanze brechen. Ich finde, dass sich da auch schon viel bewegt hat in den letzten Jahren. Aber noch nicht genug.
Definitiv. Und das ist wahrscheinlich auch so eine klassische Generationsfrage. Ne? Also sagen, da gibt es auch, ne? Wir haben an vielen Schulen, ne? Wir wissen, wie das aussieht in den nächsten Jahren, viele Pädagogen jetzt ausscheiden werden, wo ganz klar die Leute sagen, nee, das lerne ich jetzt nicht mehr, das werde ich nicht mehr lernen. Aber wenn es irgendwo ein Berufsbild gibt, wo ich erwarte, dass bis zum letzten Tag der Arbeit die Menschen offen sind und sagen, oh, da gibt's noch was Neues zu lernen, ja, ich will, das wäre mal ein Anspruch an Pädagogik.
Wobei auch da muss ich einhaken und sagen, in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass ganz besonders ältere Lehrerinnen mit die offensten waren. Na, also jetzt gerade die Jüngeren sind meistens schon so, haben meistens schon so viele Baustellen, ne? So kommen aus dem Studium, haben dort Dinge gelernt und wurden auf Dinge vorbereitet, die nicht mehr wirklich der Realität entsprechen. Landen dann plötzlich vor einer Schulklasse, die sie nicht ernst nehmen. Ihr Weltbild wird plötzlich zerstört, weil sie nicht die glänzende goldene Lehrerin sind, die sie erhofft haben zu sein. Und schwimmen dann nur noch in diesem Strom mit und wissen gar nicht so richtig, wie, wo, was. Ne? Also viele hören, scheitern ja auch daran oder verlassen diesen Beruf aufgrund dessen. Einfach, weil sie eine Vorstellung von diesem Job gehabt haben oder von diesen Arbeitsbedingungen, die einfach nicht mehr der Realität entsprechen. Und die Älteren sind dann durchaus auch noch interessiert. Viele von denen sind durchaus auch motiviert oder wollen auch Dinge tun im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt. Und das ist halt oft auch das Problem, dass man ihnen gar nicht die Möglichkeit gibt oder lässt, so sich weiterzubilden oder Dinge auszuprobieren, Dinge zu tun oder Zeit mit ihren Schülerinnen zu verbringen, weil halt einfach andere Sachen viel, viel wichtiger sind gerade.
Aber da schließt halt ganz gut den Kreis. Deshalb ist es wichtig, hier eben drauf zu gucken, was gibt's für weitere Bildungsangebote, wie werden die genutzt und wie finden die Formate, in denen sie stattfinden. Also das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Wie schaffe ich es wirklich, Lehrerinnen gut auszubilden und zwar kontinuierlich auszubilden? Weil das ist ein Bereich, da werden wir auch in den nächsten Jahrzehnten die ein oder andere Veränderung noch haben. Das heißt, da ist eben nicht mal mit einem Ein-Tages-Workshop irgendwie alles getan, sondern das muss kontinuierlich und vor allem auch in kleinen Häppchen passieren. Und das ist auch ein ganz zentrales Element, nämlich es muss aus dem Alltag heraus geschehen. Das heißt, es bringt mir nichts, irgendwie einen Workshop zu haben, wo mir erzählt wird, was kann ich mit Software irgendwie alles so tun, wenn ich dann irgendwie vor Ort irgendwie sage, aber jetzt habe ich hier das Problem, wie öffne ich jetzt diese Datei, was ist da? Also dort muss es eine ganz andere Art von Support geben, nämlich, ich nenne es immer den Last-Minute-Support. Das heißt, wenn eine Pädagogin irgendwie im Unterricht wirklich ein Problem hat, ja, dann muss sie eigentlich innerhalb von wenigen Minuten dieses Problem lösen können, und zwar gerne auch mit externer Hilfe oder sowas, ja, damit dort wirklich ein Erfolgserlebnis da ist, um zu sagen, hallo, ich kann auch die Software steuern, ich kann ja irgendwie auch Probleme beheben. Weil irgendwie 2/3, meiner Erfahrung nach, der Probleme sind lokale Probleme, in Stecker irgendwo nicht reingesteckt, einfach nur eine minimale Einstellung. Das sind keine krassen IT-Probleme, die dahinter stecken, ja, sondern tatsächlich ganz viele sind Anwendungsfehler, und die man am besten lernt zu beheben, indem man sie direkt, wenn sie auftreten, wirklich behebt, ja.
Auch einfach die Vorstellung, ne? So, stellt euch einfach mal vor, ihr arbeitet im Homeoffice oder in eurem Büro halt und ihr könnt die nächsten 2 Stunden nicht arbeiten, weil irgendwas geht gerade nicht. Das ist unvorstellbar. Also, das sind halt einfach so Punkte, wo ich mir denke, wie ist denn das bitte möglich? Und da trifft es halt nicht nur euch als einzelne Person, sondern es trifft halt irgendwie noch 25, 32 Schülerinnen, die dann genauso da sitzen, und die Lehrerin, die ihren Unterricht so nicht halten kann, den sie wiederum vorbereitet hat. Und Lehrerinnen, Lehrer, die Unterrichtsstunden vorbereiten, und zwar doppelt, weil sie sagen, okay, ja, das digitale Format, das probiere ich jetzt, das möchte ich gern machen, oder ich möchte gern digitale Hilfsmittel in dieser Unterrichtseinheit benutzen. Aber ich weiß ja, wie das so in der Realität ist, also denke ich mir noch einen Plan B aus. Das ist halt auch normal.
Ja, dann plan's halt gleich aus, weil ich Zeit nicht habe, 2 Wege auszuarbeiten.
Ja.
Oder ein letztes Beispiel noch sind zum Beispiel Weiterbildungsangebote, die meiner Meinung nach komplett falsch sind. Also beispielsweise hat die TU Dresden ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt noch machen, aber vor ein paar Jahren, vor Corona haben sie es auf jeden Fall gemacht, haben sie immer einen Schulinformatikertag veranstaltet, einmal im Jahr. Wurden Informatiklehrer aus ganz Sachsen eingeladen und konnten dann dort verschiedene Workshops besuchen, Vorträgen lauschen, und draußen gab es dann noch so ein paar Stände von Firmen. Unter anderem stand da auch Microsoft, nur mal so, sehr geil. Aber dort wurden auch andere Projekte oder andere Produkte vorgestellt. Und viele Lehrerinnen sind dort daran wortlos vorbeigegangen. Wenn man sich mit denen mal unterhalten hat, dann hat man relativ schnell erkannt, warum. Nämlich nicht, weil die keinen Bock drauf haben oder nicht, weil Microsoft böse ist und sie das erkannt haben, sondern weil sie gesagt haben, na ja, dieser Roboterarm da ist total cool, oder diese Platine zum Löten und Programmieren, klar, das kriege ich meine Schule und mein Schulnetzwerk gar nicht rein. Ne? Also der Aufwand, um das wirklich effektiv in der Schule behandeln zu können, ist so groß, dass ich es lieber sein lasse. Weil das ist so viel Arbeit, das kriege ich in keine Arbeitsstunde rein. Und das kann ich nicht abbrechen, das ist dann alles meine Privatzeit. Und ich gehe jetzt schon über mein Limit.
Vielleicht noch ein wunderbarer Punkt, um zum zweiten größeren Block zu kommen, nämlich der Hardware. Ist eine unserer Fragen, die wir in dem Bereich haben, ist, wie können Schulen auf die Auswahl der Geräte Einfluss nehmen, und in welcher Form werden diese berücksichtigt? Na, so ganz pragmatische Dinge. Es gibt da eine ganz fitte Informatiklehrerin, die sagt, hier, ich möchte das in das Arduinos bauen oder irgendwie so ein Kram halt, ne? Was wirklich pädagogisch und hochwertvolles Zeug ist. Ja? Welchen Weg geht sie irgendwie? Wie hat sie die Chance, irgendwelche Fonds gibt es dafür, an diese Geräte ranzukommen und sie dann möglicherweise sogar noch im eigenen Schulnetzwerk irgendwie auch in Betrieb zu haben. Also das ist völlig unklar, und das hängt immer nur davon ab, irgendwie, du brauchst eine fitte Informatiklehrerin, die Bock drauf hat, dann eine fitte Schulleitung, die sagt, oh ja, ich kümmere mich dann mal, und dann Glück im IT-Eigenbetrieb, der dann vielleicht sagt, oh ja, doch, da könnte ich vielleicht auch irgendwie mal hier deine Schalterchen bewegen. Ja, und aber wie das alles funktioniert, auch statt dort auch, ne, wir können ja nicht davon ausgehen, dass überall nur irgendwie total fitte Leute sich nur darauf stürzen. Es muss ein Grundkonzept geben, es muss Grundideen geben, wie sozusagen auch wirklich Schulen ganz klar sagen können, nein, wir entscheiden uns dafür. Nein, ich hätte ganz gern das, irgendwie ein freies Budget und nicht komplette Vorgaben von oben, sondern wirklich die Schulleitung auch wesentlich mehr entscheiden zu lassen.
Ja. Und wenn Schule entscheiden darf, ist wieder ein Beispiel von einer Schule, die vor ein paar Jahren, eine kommunale Schule, die vor ein paar Jahren hier eröffnet hat, die klar gesagt haben, hey, wir haben dieses pädagogische Konzept, dieses didaktische Konzept, wir wollen so arbeiten, das ist vom von Malasub komplett auch so abgesegnet und ist alles cool, ne? Wie gesagt, kommunale Schule, kommunale Trägerschaft. Um so arbeiten zu können, brauchen wir diese Geräte. Aber was haben sie bekommen? Sie haben völlig andere Geräte bekommen und das eine Woche vor Schulstart.
Ja.
So, wo halt klar war, Leute, ey, ja, also nur um das kurz deutlich zu machen, das waren Convertible Notebooks. Das waren richtig coole Geräte. Ich will die nicht schlecht reden, okay? Also die Technik, die dort ausgesucht wurde, war super cool. Aber es war nicht das, was diese Schule gebraucht hat. Und so konnte diese Schule locker das erste Schuljahr nicht effektiv arbeiten. Das hat Jahre gedauert, bis sie so weit waren, dass sie sagen konnten, okay, ja, jetzt kommen wir langsam vorwärts.
Ja, also die Bedürfnisse können ja auch ganz unterschiedlich sein. Wenn ich jetzt dran denke, okay, wir haben vor allen Dingen jetzt eine Berufsschule, da brauche ich jetzt nicht die Laptops mit verstärkten Ecken. Also ich gebe es an dieser Stelle mal zu, ich habe eine Zeit lang auch für HP verkauft mit. Und die hatten so, die konntest du runterwerfen. Die waren extra so für kleine Kinder quasi gemacht, so mit einem Erstkontakt mit verstärkten Ecken. Die konntest du überbiegen, sonst was. Und vielleicht hast du eine andere Schule, wo du denkst, ja, solche Geräte wären mal sinnvoll. Und die anderen können halt...
Das hat ein HP-Notebook ausgehalten.
Die eine Linie, direkt halt für diesen Anwendungsfall. Die waren geil. Also es gibt halt ganz viel auf dem Markt und die einen brauchen das, die anderen das. So diese, du kannst die 100-mal runterwerfgeräte, braucht jetzt eine Berufsschule hoffentlich nicht. Aber vielleicht halt eben eine Grundschule, die gerade anfängt. Es ist halt...
Um das vielleicht auch nochmal an einem anderen Punkt deutlich zu machen, ne? So mittlerweile haben wir unterschiedlichste Schulformate. Wir haben auch unterschiedliche Richtungen von Schulen. Selbst das fängt schon bei der Grundschule an. Ne? So die eine Grundschule legt mehr Wert auf die Entwicklung von Sprache. Die andere Grundschule ist ein kleines bisschen mehr in Richtung praktischen Tun und so weiter. Das ist jetzt nicht ganz mein Themenbereich. Aber auch Grundschulen unterscheiden sich sehr stark. Das zieht sich durch Oberschulen und Gymnasien hier auch in Dresden komplett durch. Ne? Gymnasium Pieschen zum Beispiel, was so der Leuchtturm hier in Dresden ist, wenn es irgendwie um IT oder Coding oder sowas geht. Die haben sogar einen Roboterarm da drinnen stehen. Das ist total cool. Ja. Warum können wir also nicht auch so divers, wie mittlerweile Schule ist, so divers muss halt auch Hardware sein? Oder müssen halt auch die Anforderungen berücksichtigt werden, die Schülerinnen, Lehrerinnen, Eltern oder sonstige Menschen innerhalb einer Schule haben? Das müssen wir berücksichtigen. Darauf muss Schule einwirken können und dementsprechend muss Verwaltung so darauf agieren können, dass diese Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden. Ansonsten kann die Schule so nicht funktionieren.
Mhm. Da sind wir noch nicht beim Stichwort irgendwie Green IT oder sowas. Wie ist es mit der Nachhaltigkeit? Ne? Das wäre auch noch ein Punkt, den haben wir auch noch mit eingebaut. Ne? Also das ist fast, wollen wir gar nicht großartig aufmachen. Also darüber könnte man, glaube ich, eine ganz eigene komplette Anfrage stellen mit nochmal 30 Punkten. Weil das sozusagen, wenn ich überlege, wie viele von an solchen Geräten, die jetzt auch gerade mit dem Digitalpakt 2.0, ne, jetzt hier wirklich übers Land ausgeworfen wurden, ja, wo viele Firmen durchaus sehr viel Geld daran verdient haben, ja, die einfach jetzt arg vielleicht nicht mal so genutzt werden, weil einfach keine Leute da sind, die das können, ja. Oder B, einfach mal dort auch, natürlich ist ja immer das Problem bei großen IT-Anschaffungen irgendwie in solchen Behörden. Du musst dir dran denken, wenn ich es einmal ausgerollt habe und tatsächlich auch es geschafft habe, dass die Schülerinnen es nutzen, dass die Konzepte funktionieren, dass die Pädagogen sie nutzen, dann muss ich es ja auch wieder refinanzieren. Mhm. Ja, dass die Geräte gehen auch irgendwann natürlich kaputt und dann muss ich irgendwie Nachschub versorgen. Und das ist dieser Irrsinn bei diesem Digitalpakt gewesen. Abgesehen davon, dass es eigentlich eine versteckte Baufinanzierung war fürs Land, aber das ist ein anderes Thema. Aber selbst wenn, ne, dann habe ich irgendwie super viel Geld irgendwie reingeworfen und was dann aber die Schulen ja, wenn die Geräte einfach kaputt sind dann irgendwann oder ausgelaufen sind und nicht mehr aktuell sind, nicht mehr genutzt werden können, dann einfach mal nicht refinanzieren können. Das heißt, du hast total viele Leute, die das irgendwie können und machen und Schülerinnen sind drauf ausgebildet und fair und dann bricht es einfach weg, weil die Schule kein Geld hat, weil es im normalen Haushalt natürlich keinen Platz hat.
Oder noch besser, Geräte, die eine Schule nutzt, wo Netzteile kaputt gehen. Passiert, ne? So Alltag, wenn Geräte 20 Mal aus dem Schrank rausgenommen werden und die Netzteile durch die Schule fliegen, klar, gehen die mal kaputt. Diese Netzteile nicht mehr erwerbbar sind, weil Hersteller stellt die nicht mehr her. Und der Anschluss halt so proprietär war, dass man da jetzt nicht einfach so ein Ersatznetzteil nehmen kann. Als Autonomalverbraucher kannst du dir vielleicht noch irgendwo was besorgen, aber als Stadtverwaltung oder als Verwaltung, der halt irgendwie so eine Ausschreibung macht, blablabla, ist das halt deutlich schwieriger.
Ja, da gehst du nicht auf den Gebrauchtmarkt und kaufst jetzt 10 von 5 Anbietern.
So, und da liegen dann halt 20 Geräte im Schrank und gehen nicht mehr an, einfach deshalb, weil die nicht mehr geladen werden konnten.
Ja. Also von daher auch, ne, eine unserer Fragen ist eben auch, wie erfolgt die Qualitätskontrolle des Supports bzw. der angeschafften Geräte, ne? Also nach welchen Kriterien wird denn da eigentlich ausgesucht? Wie nachhaltig sind die? Wie auch wieder beschaffbar sind irgendwie auch Ersatzteile und so weiter, ne? Also da scheint auch in unserer Meinung nach wirklich ein großer Mangel zu bestehen, dass dort einfach nicht gut gearbeitet wird in der Verwaltung, das sinnvoll zu planen.
Man kann auch, das ist, führt jetzt deutlich zu weit, aber ich muss es trotzdem sagen, man kann auch darüber nachdenken, ob man dieses ganze technische Thema, ganz besonders wenn es um Technik für Schülerinnen geht, auch mal ein bisschen evolutionär bedingt, evolutionär denkt. Damit meine ich, man könnte beispielsweise in der Grundschule, früher hatte ich noch Werkunterricht, das heißt jetzt mittlerweile bestimmt anders, bereits irgendwie anfangen, zum Beispiel so ein Gehäuse zu basteln, zu sägen, zu drucken, zu cutten, was auch immer. Und dann in der Oberschule oder wenn es notwendig ist, auch schon in der Grundschule, zum Beispiel mit einfachen Bausätzen sich simple Open-Source-Notebooks basteln. Die sind mit Sicherheit nicht so leistungsstark wie ein, keine Ahnung, HP-Notebook, aber halt das Ding definitiv länger als ein HP-Notebook. Schön, ich kann kein HP-Notebook sein. Und zum anderen ist es halt...
Gut, ich habe auch gesagt, ich weiß, du warst.
Also, ist das halt eine auch eine Entwicklung, die Schülerinnen durchlaufen. Ne? So wie Fahrradfahren. Bevor du Fahrradfahren lernst, musst du halt erstmal lernen zu stehen, zu laufen und Gleichgewicht zu halten. Dann kannst du Fahrradfahren lernen. So genauso könnte man das aber auch mit Technik betrachten oder dem Erwerb von Technikkompetenzen. Ne? So, man muss nicht gleich vor einem fertigen Notebook sitzen. Man kann auch das evolutionär durchgehen, anfangen zu wachsen. Aber das muss halt auch eine Kommune supporten können oder die jeweilige Stelle.
Sehr schön. Dann hat er soweit abgeschlossen. Was denkt er? Ja. Hast du noch irgendwas, was da offen ist?
Na, also zwei Punkte würde ich einfach noch mal ganz kurz nennen. Ne? Also wir haben es ja schon immer wieder erwähnt, aber nur um das noch mal deutlich zu machen. Eine Frage war zum Beispiel, nach welchen Kriterien werden Geräte für die Schulen ausgewählt? Das ist einfach nicht klar. Also in Schulen begegnen uns zwar immer wieder ähnliche Geräte, aber es sind nie selten dieselben. Das wirkt total willkürlich. Und genauso ist dann die Frage, welche Ausschreibungen sind hierfür einzusehen? Ich habe keine gefunden. Ich habe nirgendwo irgendwas gefunden, wo klar wurde, Stadt Dresden, IT-Eigenbetrieb, braucht 10.000 Notebooks oder 100 Notebooks. Ich habe nichts gefunden dazu. Ich würde das gerne mal sehen, wo das steht. Was haben die denn da reingeschrieben? Wo steht das? Mhm. Genau, und damit bin ich jetzt eigentlich durch.
Das war ja, mir wichtig. Ne, genau, aber durchaus gibt es alle Fragen auch wirklich mal aus dem Bereich sozusagen angesprochen. Und der letzte große Fragenbereich ist das alles, was zum Thema Personal irgendwie wichtig und zentral ist. Von erstmal simplen Fragen, wie viele Nutzerinnen gibt es überhaupt eigentlich? Mhm. Ne? Also da haben wir nicht nur das Personal los, sondern eben sagen auch wieder Schülerinnen, in dem Fall, wenn noch im Schulbereich sind. Aber hier ist auch der Punkt, was du ja ganz am Anfang in der Anmoderation ja schon gesagt hast, geht es ja vielleicht auch so ein bisschen auch dann Richtung Stadtverwaltung, ja, oder irgendwie alle weiteren Aufgaben, die dabei sind, sowas wie Bibliotheken oder ähnliche Einrichtungen, also die gehören ja auch alle sozusagen mit zum Eigenbetrieb, der das sozusagen mit supportet. Und das, was unsere Erfahrung ist, und was wir Zahlen wir gehört haben, jetzt wieder aus dem Schulbereich, ist halt, dass es da irgendwie, weiß nicht, also pro Schule irgendwie 0,25 Administratoren gibt. Und wenn man sich das mal vorstellt, eine Schule, eine klassische Schule irgendwie, sagen wir mal, mit eine kleine Schule mit 500 Schülerinnen oder sowas, ja, die hat dann dort vielleicht so eine Viertelstelle Administratoren. Wir müssen, also der Stadtverwaltung muss klar werden oder unsere Gesellschaft muss klar werden, dort, das ist ein mittelständisches Unternehmen. Und wenn wir jetzt angucken, wie viel ein mittelständisches Unternehmen an IT benötigt, wäre das, also na, schwankt natürlich ein bisschen, aber wir, jede Schule in diesem Format bräuchte eigentlich 1 bis 2 komplette Stellen, um den Support tatsächlich wirklich leisten zu können. Nur damit der ganze Laden erst einmal läuft. Da sind wir jetzt noch nicht beim Progressiven. Oh, lass uns mal probieren, was es noch so alles Tolles gibt. Einfach nur, damit das, was da ist, überhaupt betrieben werden kann. Also wir vermuten, ist eine wahnsinnige Unterversorgung an IT, was auch sozusagen, also an IT-Support. Und wenn wir dann so mit den Kollegen auch gesprochen haben, irgendwie in den Schulen und so weiter, also die sind ja ganz klar, die stellen jetzt keine großen irgendwie IT-Support-Anfragen oder sowas, ne? Also, weil sie genau wissen, das dauert ewig. Oder wenn sie da nicht die besten Verbindung haben, dann irgendwie, dann wird das auch möglicherweise gar nicht. Oder dann, weil sie es gar nicht
mehr brauchen. Eine weitere Anekdote. Mir wurde mal zugetragen, dass es eine Schulleiterin gab, die sogar auf private Feiern gegangen ist, um Menschen vom IT-Eigenbetrieb zu treffen, um mit diesen Menschen da sprechen zu können. Weil der offizielle Dienstweg so lang bürokratisch war oder aber nicht erfolgreich war, dass sie es so versucht hat.
Ja. Ja, bloß weil es die Anfragen nicht gibt, heißt ja nicht, dass der Bedarf nicht da ist, sondern dass die Leute so desillusioniert sind, dass sie keine Anfragen stellen.
Genau. Ne? Ja. Und deshalb haben wir in den Bereichen auch so wirklich Fragen, erstmal die einfach aufklären sollen, die erstmal das, die Fakten irgendwie heraus, oder erstmal die Verwaltung wirklich dazu nötigen, mal diese Zahlen rauszurücken. Also wie lange dauert denn eigentlich so ein normales irgendwie Support-Ticket, bis das irgendwie bearbeitet wird? Oder wann ist es vielleicht auch gelöst? Ne? Das ist eine unserer Fragen. Oder aber funktioniert die Ticketsysteme nach Industriestandards, ja? Oder wie es eben normal im gewerblichen Bereich auch üblich ist. Oder sind es also einfach mal, jemand schreibt eine Mail.
Aber theoretisch müsste es ja genauso sein. Ja. Also warum sollte der Qualitätsstandard für die Kinder und Lehrkräfte jetzt niedriger sein? Ja. Aber ich habe da trotzdem eine andere Vermutung.
Genau. Ne? Also das sind so die Fragen, die wir dann eher so Richtung Personal haben, wo einfach auch die Verwaltung einfach nicht sehr transparent ist. Ne? Ja. Also weil, das wäre ja die These, ne, oder die Unterstellung, es ist einfach mal nicht gut abgedeckt. So. Und wie wollen wir denn da irgendwie auch Bildungsstandort Sachsen und so weiter da irgendwie ein kleines Stückchen irgendwie weiterkommen? Ja, man sagt es schon nur noch mit dem Lächeln, wenn einfach mal die Ressourcen nicht da sind. Ne? Also wir brauchen dort ein gutes Backend, damit die Leute vor Ort auch gut arbeiten können. Ne? Sonst werden sie halt immer wieder irgendwie auf ihre, altbekannten Konzepte zurückgreifen, die nicht schlecht sein müssen, aber die vielleicht heutzutage einfach zu wenig sind. Ne? Also es muss noch andere Möglichkeiten geben.
Und wenn du andere Möglichkeiten sagst, kommen wir ja auch zu solchen anderen Formaten, wie zum Beispiel bring your own device. Ne? Also bring deinen eigenen Laptop mit, nach dem Motto, die Schulnotebooks funktionieren nicht, ich nehme jetzt mein eigenes. Ne? Es gibt ja genug Lehrerinnen und Lehrer, die auch mit ihren Privatgeräten in die Schule reinrücken, weil sie sagen, läuft. Schulnotebook läuft nicht. Das läuft. Gibt es irgendwelche Konzepte oder Supports dafür? Unterstützung, Weiterbildung? Das ist wiederum die Frage. Und dann habe ich...
Würde ich kurz noch dazu ergänzen. Dort haben wir natürlich ein großes Datenschutzproblem. Das ist natürlich völlig klar. Ja. Ne? Und auch völlig zu Recht. Das ist richtig. Aber dafür gibt es ja auch Konzepte. Ja, also ist ja nicht so, dass es irgendwie ein völlig neues Problem ist oder sowas, ja. Dafür gibt es ausgerollte Dinge, die man einfach überlegen muss. Und da sind unsere Anfragen, gibt es dazu Überlegungen. Also man kann ja gerne auch Schule auch so betreiben, dass man sagt, okay, ja, wir können das auf der und der Weise nicht stemmen, weil es einfach aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Aber dafür sparen wir lieber dort das Geld ein und machen nicht irgendwelchen Blödsinn, sondern unterstützen halt, bringen hier unter Device-Netzwerke, indem man mal einen wirklich guten Breitbandausbau hat, indem man VPN-Netze irgendwie sinnvoll aufbaut und so weiter. Also dafür kann man ja auch das Geld ausgeben, dann ist es halt so. Und dann sagt man, okay, das ist eigentlich das bessere Konzept. Weil sonst haben wir vielleicht wieder irgendwie auch unser Leben mit irgendwie 20, 30, 50 Geräten. Vielleicht ist die Zeit einfach auch so weit, dass ich sage, nee, ich hätte ganz gerne ein Gerät und das soll meinen ganzen digitalen Zugang organisieren. Ist doch völlig in Ordnung. Darüber kann man sich dann unterhalten, kann man sich gesellschaftlich unterhalten, kann man pädagogische Konzepte entwickeln. Alles gut, ja. Aber macht sich die Stadt darüber Gedanken? Ja, es ist ein mögliches Konzept, ja. Aber dazu haben wir nichts gefunden. Sondern in der Regel gibt es ja, wenn man Glück hat, gibt es WLAN für die Angestellten, für die Pädagoginnen in den Schulen. Für die Schülerinnen WLAN ist so gut wie nie drin.
Dann hört schon auf, wenn du eine externe Kraft bist. Also ein Bekannter ist Medienpädagoge, der hat auch immer Probleme. Ein anderer Bekannter macht Einzelbetreuung für Kinder, die halt Probleme in unserem Starnsystem haben. Der kommt nie ins Internet.
Ja.
Also der Medienpädagoge ab und an, der hat auch interessante Anekdoten immer, aber das ist furchtbar.
Und dann hat sich in den letzten Jahren auch herausgestellt, dass gar nicht unbedingt der IT-Eigenbetrieb die Schulen allein supportet, sondern dass es eine 100%-Tochter von der Landeshauptstadt Dresden gibt, nämlich Dresden IT.
Ja.
Und die scheinen mittlerweile den Support der Schulen übernommen zu haben. Die sind von, ne, auch dazu keine richtigen Zahlen, finde ich einfach nicht. Auch zum IT-Eigenbetrieb finde ich nicht so sonderlich viele Zahlen.
Aber die scheinen keine Ausschreibung sehen, weil irgendwie sind die an den Job gekommen.
Ja, das ist das Erste. Ne? So, wann wurde eigentlich deutlich, dass sie das machen dürfen? Und wo, nach welchen Kriterien wiederum? Wo steht das? Wir leben in einer Demokratie. Können wir das bitte mal irgendwo nachlesen? Ich will ja nicht nur rummeckern oder so, aber ne, es gibt ja auch Menschen, die sich positiv einbringen wollen.
Das heißt auch nicht, dass die nicht am Ende die bestgeeignetsten Leute wären, aber wie sind die dazu gekommen? Das ist die große Frage.
Ja.
Ich will denen ja gar nichts unterstellen.
Und ansonsten kann man halt ungefähr schätzen, dass sowas wie IT-Eigenbetrieb irgendwie knapp vielleicht 300 Leute als Personal hat. Und Dresden IT vermutlich etwa genauso. Das sind halt irgendwie 600 Leute für wie viele Nutzerinnen? 10.000? 20.000?
Die ja auch noch was anderes machen als Schulen betreuen, das kommt ja noch dazu.
Ja. Ne? Ja. Also da kommt dann noch hier die interne Verwaltung dazu, das Personal habe ich ja nicht mitgezählt.
Ja.
Genau.
Und was mich an den Netzwerken ja immer so kürre macht, Du müsstest es ja gar nicht neu erfinden. Hochschulen funktionieren ja auch irgendwie mit, du kannst dich dann einwählen.
Also ganz ehrlich, die Webseite der TU Dresden. Nein.
Ich habe nicht Universitäten gesagt.
Genau, ne? Also das wären so unsere Fragen, was so das Personal betrifft, was unser dritter große Block ist. Ne? Insgesamt sind es also 23 Fragen, die wir über den Stadtrat eingegeben haben, also Quatsch, an die Bürgermeister, Oberbürgermeister gestellt haben. Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir darauf für Antworten bekommen werden.
Und dann schauen wir mal, was wir mit diesen Antworten machen können. Ja, also wir stellen die Fragen ja nicht, um zu zeigen, die sind doof, die machen ihren Job nicht richtig, sondern wir stellen diese Fragen, weil wir ernsthaft wissen wollen, was sie selbst darüber wissen. Und wie können wir denn dahingehend unterstützen? Was können wir denn tun? Was kann man denn besser machen? Ne? Also es geht ja nicht darum zu zeigen, die machen ihren Job nicht richtig, sondern es geht darum auch zu zeigen, da gibt es ein Problem. Und dieses Problem müssen wir lösen. Und dafür gibt es unterschiedlichste Lösungsansätze. Es gibt nicht den einen goldenen Pfad, das eine wahre, richtige. Wir müssen halt schauen. Aber um das tun zu können, müssen wir erstmal das Problem vollends verstehen.
Das ist richtig, weil im Zweifel sind wir ja auch auf der Seite von den armen Menschen, die das alles dann ausführen müssen, bei den Lehrkräften, bei den Leuten von der Dresden IT etc. Wir wollen ihnen, eigentlich wollen wir da nur helfen.
Genau, die Expertise ist auch da. Ist ja nicht so, dass da Leute, dass es nicht ist, da ist. Aber wie immer, die Vermutung ist schon irgendwie, dass Verwaltung da einfach viel zu träge agiert. Ja. Und dafür muss es Politik geben, die von der Seite einfach mal reinsticht und die ganze Zeit eben sie löchert und dazu nötigt, sich auch mit ihren eigenen Themen auch wirklich sich zu beschäftigen.
Und Verwaltung ist gut, ne? Ich meine, die Anfragen, die wir formuliert haben, gingen ja auf der einen Seite in Richtung Schule und auf der anderen Seite in Richtung Verwaltung. Also ich glaube, im Dezember war es, als eine Stadtratssitzung ausfallen musste, weil ihr System nicht funktioniert hat oder so. War da nicht was?
Da war das Ende nicht mehr ganz drauf. Also wir mussten eher abbrechen. Aha. Also so rum war es. Ich war da auch im Stream, weil irgendwas war, was mich noch interessiert hat. Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ich reingeguckt hatte. Aber ja, dann hat halt alles nicht mehr funktioniert. Sie konnten nicht mehr abstimmen, der Stream ist abgestürzt.
Ja. So, und das ist bei der Landeshauptstadt Dresden. Bei einer Stadtratssitzung. Die gestreamt wird, die so öffentlich einsehbar ist.
Darf ich dich ein bisschen desillusionieren? Wir sind schon ein ganz großes Kino, dass wir überhaupt einen Stream haben. Das gibt's in anderen großen Städten ganz anders. Ich habe schon Wahlkampf mitgemacht, damals in Witten, wo wir das überhaupt zum Thema gemacht hatten, das erste Mal. Das war 2020 oder so, wo wir die Ersten waren, die mal groß drüber gesprochen haben, wir brauchen einen Stream.
Ich wollte damit einfach nur deutlich machen, dass die Probleme oder die Fragen, die wir formuliert haben und die damit verbundenen Probleme, keine Probleme sind, die rein Schule betreffen.
Nee,
also sei es drum, dass es vielleicht eine Hörerin oder einen Hörer gibt, den Thema Schule vielleicht nicht so sehr interessiert. Ist völlig legitim. Spätestens dann, wenn du deinen neuen Personalausweis beantragen möchtest, wirst du mit solchen Problemen ebenso zu kämpfen haben. Wenn das Bürgerbüro nicht drucken kann, weil der Drucker kaputt ist oder weil sie kein Internet haben oder. Das trifft die Verwaltung genauso. Das trifft die Fraktionen, die im Rathaus sitzen, genauso, die kein Netz haben. Das trifft, ehrlich, das trifft alle. Das trifft die Bibliothek zum Beispiel. Ne? Deren Verleihsystem mal nicht richtig funktioniert oder deren E-Mails automatisch in Spam-Ordnern landen oder.
Also einen Leidensbericht von Angestellten in den Stadtratsfraktionen könnt ihr übrigens auch in der aktuellen Dissidenz lesen von unserem Manuel, der, ich sag mal, verständiger Nutzer ist. Er schafft mehr als Anknöpfe drücken, aber dann halt immer relativ schnell aufgeschmissen ist. Der kommt mit seinen Programmen klar, aber so bisschen Blackbox, was die Technik macht. Und es ist schlimm, wie überfordert die Leute im Support in der Stadt sind, dass du immer ewig warten musst. Und was alles immer nicht funktioniert. Jetzt neben dem Problem, dass ich da kein Gerät nutzen kann in Ruhe, weil halt alles Windows ist. Aber ja, schwierig.
Und da müssen wir hinschauen. Da muss Verwaltung selbst hinschauen. Da hoffen wir, dass wir mit unseren Fragen vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen können, an die richtigen Stellen zu gucken.
Und da muss ich sagen, also wir haben ja relativ viele Fragen da jetzt ein bisschen abgewandelt und entdoppelt. Würde mich ja wirklich nochmal das zu den der Software, zu den Konzepten, zu freier Software nochmal extra interessieren, weil in meinem Traum können wir ja die Verwaltung sowieso schön umstellen nach und nach. Und dann könnten, wenn wir das bei ganz vielen Verwaltungen haben, wenn die alle auf Open Source sind, auch mal selber Sachen entwickeln und dann austauschen, passende. Das wäre ja eigentlich der Traum, dass die eine Stadt was anfängt, die andere dann weiterbaut. Das ist mein Traum.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und dich mit einer Faktenlage desillusionieren.
Ja, ich weiß, ob ich Traum sage, Nack.
Ja. Und zwar...
Oder Wahlprogramm, aber ja.
Es wäre wirklich spannend, mal zu wissen, was Kommunen, Länder so ausgeben für Softwarelizenzen. Ja. Und was passieren würde, wenn wir dieses Vermögen, das dort ausgegeben wird, für diese Lizenzen in Eigenentwicklung stecken.
Eigenentwicklung können wir wieder lokal machen, dann stärken wir unsere lokale Wirtschaft. Das wäre alles so schön.
Na, vor allem, wir könnten das halt, ne, ich meine, mittlerweile denkt ja selbst EU schon in so eine Richtung, ne? Wenn zum Beispiel Cloud geht oder sowas. Auch wenn dort Akteure von Microsoft drin sitzen. Ja, gut. Und anderen größeren Konzernen. Aber ne, selbst EU hat das Problem von Abhängigkeiten erkannt. Aber naja.
Gut.
Jetzt sind wir mal gespannt, wann die Antworten kommen.
Wir brauchen noch ein positives Ende. Wir können so nicht abhängen.
Es gibt da draußen ganz viele fitte Pädagoginnen und Leute, die tatsächlich auch trotz all der ganzen Probleme, die wir jetzt gerade hier auch so angedeutet haben oder die vermutlich dahinter stecken, sozusagen denen das egal ist, die sagen, ich mache es trotzdem. Und es gibt auch ganz viele fitte Schülerinnen da draußen, die einfach Lust und Laune und Spaß haben, Technik zu ergründen, Technik kennenzulernen. Solange es diese Menschen noch gibt, wird es immer weiter vorangehen. Da habe ich gar keinen Zweifel daran. Und vielleicht ja nicht ganz so zäh, wie es bisher der Weg ist.
Das ist ein schöner Abschluss. Und ohne bleiben zu wollen, auch Projekte wie euers, ich finde das super cool. Ja, es gibt Hoffnung. Guck nicht so.
Das war mir definitiv zu schmalzig gerade.
Das ist okay, aber wir brauchen eine positive Note. Wir müssen jetzt ein bisschen wahrscheinlich warten auf die Antworten, aber es muss uns ja jetzt was über diese hoffentlich nur Wochen und nicht Monate tragen.
Am Ende, vielleicht auch um das am Ende wirklich nochmal deutlich zu sagen, der IT-Eigenbetrieb ist halt, na, du verstehst das wahrscheinlich besser als ich, ist eine Stelle in der Landeshauptstadt Dresden, ist eine Abteilung. Keiner von uns hatte die Absicht, diese Abteilung in irgendeiner Art und Weise zu dissen oder zu sagen, yo, das sind die Bösen, die machen ihren Job nicht richtig. Sondern es ging immer nur darum zu zeigen, die brauchen vielleicht Hilfe. Und hin und wieder sollten wir das Klimpergeld, was da in der Stadt so runterrieselt im Rathaus, vielleicht mal darunter werfen. Vielleicht müssen wir auch das goldene Gatter mal einschmelzen dafür.
Sehr schön.
Na dann, ich danke euch ganz doll, dass ihr uns hier einen Einblick gegeben habt in eure Arbeitswelt und dass ihr mit uns diese Anfragen formuliert habt.
Ja. Sehr gern. Und vielleicht sehen wir uns ja oder hören wir uns nochmal wieder, wenn vielleicht Antworten da sind. Und dann können wir ja mal kurz drüber gucken, gleich auch gemeinsam.
Sehr gerne.
Und da mal das dann nebeneinander legen und mal sehen, wo wir vielleicht auch etwas bewegen können. Und genau.
Und vielleicht machen wir auch noch ein Fortführungstreffen dazu und laden Menschen dazu ein. Beispielsweise auf die Datenspuren oder sowas. Hey, wir haben Antworten. Lasst uns schauen, wie wir diese Antworten auswerten und wie wir jetzt produktiv Dinge damit tun können.
Mhm. Sehr schön. Dann auch dir. Danke dir für die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Und euch allen da draußen einen wunderschönen Tag noch.
Macht's gut.
Tschüss.
Stopp, Machtzeigewalt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen.
Open Data und Open Source.
Verkehrswende. Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.